Die Leerstandsquoten von Gewerbeimmobilien in den USA sorgen für neue Sorgen. Die Prognosen von EU-Kommission und Regierung sorgen für dramatisch schlechte Stimmung. Und die Inflationsdaten in den USA sorgen für Volatilität. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Carstens Corner, dem Podcast rund um Economics, Events und Entscheidungen. Mein Name ist Inga Fechner und am Mikrofon begrüßen darf ich unseren Chefvolkswirt und Namensgeber des Podcasts, Carsten Czeski. Hallo Carsten.
Hallo Inga.
Carsten, bevor wir in die Wirtschaftsdaten einsteigen, lass uns doch kurz nochmal die fünfte Jahreszeit reflektieren, die ja mit dem Aschermittwoch wieder vorüber ist und für manche beginnt die Fastenzeit. Was stand bei dir an? Hello, Alav oder nordische Zurückhaltung?
Ja, berlinerische Zurückhaltung. Ich meine, ich bin ja scheinbar auch konjunkturell die Spaßbremse. Leute wollen ja meine Wachstumsprognosen nicht mehr hören. Und als geborenen Berliner gehen Karneval, Fasching oder sonst was am, sag mal nicht woran vorbei, aber in Bankersprache mal ordentlich formuliert, es interessiert mich nicht so ganz.
Wobei es ja für die Wirtschaft gar nicht so uninteressant ist, zumindest gibt es da Schätzungen zu, dass durchs Karnevalfeiern ein Umsatz in Höhe von 1 Milliarde Euro in Köln und in Düsseldorf
erzielt. Ja, ich habe auch sogar irgendwo, ich habe das in eigenen Leibe erfahren, für eines meiner Kinder, dass aber auch hier in Hessen einiges geschlossen war. Also Arztpraxen waren geschlossen. Ich wusste gar nicht, dass Hessen jetzt so eine Karnevals- oder Faschingshochburg war, aber gut. Wie sah es bei dir aus? Pappnase aufgesetzt und irgendwelche Karnevalsumzüge mitgemacht oder doch nicht?
Ja, mit den Kindern muss das natürlich sein.
Stimmt, ja.
Ja, wobei ich sagen muss, wenn ich jetzt keine Kinder hätte und da ich ja doch noch eher viel im Homeoffice sitze, dann kann es einem ja doch passieren, dass das Ganze so komplett an einem vorbeizieht. Also, dass man so gar nichts mitbekommt, außer vielleicht so ein paar, so ein bisschen was von diesen ganzen politischen Sitzungen, die dann natürlich doch auch übertragen werden. Aber wenn das nicht gewesen wäre, muss ich sagen, hätte ich diesmal nichts mitbekommen.
Und gab es schon ein Lieblingskostüm für die Kinder?
Nee, sehr gemischt. Und so gerne werden die auch noch nicht angezogen. Also einmal kurz ist die Freude da und dann aber nicht. Aber da kommt sicher noch was, um dann auch zu diesem Umsatz.
Ist ja auch immer schwierig. Man darf ja auch nicht mehr als Cowboy und Indianer oder sowas jetzt zum Fasching gehen, glaube ich. Also es ist auch nochmal, da muss man ja auch gut aufpassen, als was man seine Kinder verkleidet. Aber gut, die Herausforderung hast du dann in den kommenden Jahren.
Richtig. Aber apropos Homeoffice, wenn wir da bei dem Thema bleiben, dann wurden ja die letzten Wochen so ein bisschen von den Problemen auf dem US-amerikanischen Gewerbeimmobilienmarkt geprägt. Denn da haben wir ja Leerstandsquoten von bis zu 20%. Also ein Fünftel aller Gebäude steht leer. In Deutschland lag die Leerstandsquote 2022 nur bei 4,2%. Dafür sind aber die Preise auch deutlich gesunken im vierten Quartal gegenüber dem Vorjahr. Carsten, sehen wir hier ein neues systemisches Risiko?
Tja, ich meine, das systemische Risiko sehen ja die Experten immer erst, wenn es dann schon da ist und sagen das nie voraus. Wir sehen auf jeden Fall das, was wir alle schon erwartet hatten, immer noch die verzögerte Wirkung der gestiegene Zinsen. Das ist der erste Punkt. Und die strukturelle Veränderung, nämlich, ja, du hast gesagt, Homeoffice ist ein wichtiger Punkt für Gewerbeimmobilien, dass einfach dadurch höherer Leerstand da ist, aber auch mehr E-Commerce. Ja? Also wir haben auch den Einzelhandel, der natürlich auch wichtig ist für die Gewerbeimmobilien, der doch sowohl in den USA als aber auch in Europa ein bisschen am Aussterben ist. Und damit bekomme ich halt diese hohen Leerstandsquoten, Finanzierung mit den gestiegenen Zinsen ist auch immer schwieriger. dann kommt es halt so, wie das, was wir jetzt gesehen haben, dann werden halt auch Banken, die ein hohes Exposure haben, Abschreibung machen, Verluste machen. Und das ist jetzt nicht nur, was wir in USA sehen, sondern auch, was wir ja in Europa, in Deutschland sehen, mit interessanterweise auch ja jetzt einer Bank, die ja hervorging aus der letzten großen deutschen Bank, die während der Finanzkrise in Probleme kam. Wenn hier keine Namen nennen, aus Compliance-Gründen, aber der geneigte Hörer kann sich da mal raussuchen, über welche Banken wir sprechen. Wir hatten jedenfalls anfangs der Finanzkrise auch einen großen Immobilienfinanzierer in Deutschland, der dann mit sehr viel Steuergeld gerettet werden musste. Und aus dem ging dann die aktuelle Finanzinstitution hervor, die auch wieder in Problemen steckt.
Aber ansonsten, gerade mit Blick auf den deutschen Markt, ist es doch eher ein Nischenproblem, zumindest wenn man sich so ein bisschen jetzt die Zahlen anguckt, oder?
Es ist jetzt erstmal ein Nischenproblem, obwohl dann auch hinzukommt, dass man, das ist ähnlich so wie mit Subprime 2007, 2008. Da dachte man natürlich am Anfang auch, naja, das ist ja nur ein amerikanisches Problem, das ist ein Nischenproblem. Und dann fand man halt relativ schnell heraus, dass auch viele europäische, auch viele deutsche Landesbanken halt in den Subprime-Markt investiert hatten und damit Abschreibungen vornehmen mussten und Verluste hatten. So, also wenn wir halt, gucken uns das einfach nur streng genommen Commercial Real Estate in Deutschland an, dann ist es aktuell eher ein Nischenproblem, aber auch da, alle, die in letzter Zeit aufmerksam die Presse verfolgt haben, wir hatten auch in Deutschland einen großen Investor, der umgefallen ist, und sowas zieht dann doch auch immer so ein Rattenschwanz mit sich mit, und das dauert eine Weile, ne? Wenn dann ein großer Investor umfällt, dann kommt es dann doch auch wiederum zu Leerstand. Gerade über den Berliner Hintergrund gesprochen, das Kaufhaus des Westens zum Beispiel, ja, das große bekannte Kaufhaus in Berlin, leidet das aktuell auch darunter, dass dieser Investor umgefallen ist. Also die Kreise oder das Ziehen der Kreise kann immer ein bisschen länger dauern, von daher wäre ich jetzt vorsichtig zu sagen, das ist ein Nischenproblem, aber gleichzeitig ist es auch noch kein Grund, um irgendwie Panik zu schüren.
Ja, da können wir natürlich auch direkt gleich in diesem schönen, doch wieder etwas negativen Szenario bleiben, denn es gab ja neue Schätzungen von der Europäischen Kommission, neue Prognosen von der Bundesregierung, und die passen da ja ganz gut in die negative Thematik rein, oder?
Ja, wir haben ja darüber gesprochen, halt Spaßbremse. Ich muss sagen, vor allem, wenn ich mir jetzt so hatte letzte Woche mit der Franziska auch schon drüber gesprochen, wenn ich mir jetzt so die Schlagzeilen, die in Berlin gerade gemacht werden, anschaue, denke ich, Mensch, die wirtschaftlichen Einsichten hätte sie auch vor ein oder zwei Jahren schon haben können, wenn ihr mal ein bisschen mehr ING-Research gelesen hättet oder auch anderes Research, da stand es auch schon drin, nämlich, dass wir wirklich ein Wachstumsproblem haben und nicht nur ein konjunkturelles, sondern ein strukturelles in Deutschland. Ja, was haben wir jetzt in diesen Wachstumsprognosen bekommen? Wir hatten jetzt sowohl die Wachstumsprognosen der Bundesregierung für Deutschland als auch die der Europäischen Kommission für die gesamte Eurozone und dann auch für die einzelnen Länder. Und das war jetzt im Falle der Bundesregierung eine starke Revision nach unten. Ja, man geht das davon aus, von einem Mini-Wachstum noch dieses Jahr. Die Europäische Kommission hat sich dem angeschlossen. Wir haben einmal 0,2, einmal 0,3% Wachstum für dieses Jahr. Du weißt es ja sowieso, aber vielleicht die Hörer ja auch. Wir sind noch ein bisschen, noch ein Ticken negativer. Wir haben jetzt ein kleines Minus für 2024 prognostiziert. Und Deutschland bleibt, ja, ob jetzt kranker Mann hin oder kranker Mann her, wenn wir uns die Prognosen der Europäischen Kommission anschauen, dann sind wir da aktuell Wachstumsschlusslicht in der Eurozone. In der gesamten Europäischen Union haben wir noch das Glück, dass Schweden noch 0,1 Prozentpunkte weniger wächst als wir. Also wir haben ein deutliches Wachstumsproblem, und das ist halt nicht nur konjunkturell, das ist strukturell. Und von daher war es jetzt auch interessant, ja, die Kommentare zu sehen. Vor ein paar Wochen hieß es noch, wir brauchen nur einen starken Kaffee und dann läuft es schon wieder. Mittlerweile hatten wir letzte Woche, als wir den Podcast aufgenommen hatten, war das Thema noch, wir haben ein Wettbewerbsfähigkeitsproblem. Jetzt haben wir diese Woche gehört, bei der Vorstellung dieser Wachstumszahlen, wir haben ein dramatisches Problem. Und ich glaube auch, ja, der Finanzminister sagt, dass es echt wirklich sehr schnell sehr viel getan werden muss. Also das ist interessant, sich anzuschauen. Die Frage ist noch weiterhin, ja, wenn wir auch nach vorne schauen, um dann irgendwie die Spaßbremse vielleicht ein bisschen zu lösen. Kommt denn dann wirklich etwas Positives? Ist das jetzt wirklich der Weckruf? Ich fürchte eher nicht. Ja, ich denke, dass um jetzt ein bisschen positiver das Jahr 2024 zu beenden und vielleicht im Laufe des Jahres auch mal wieder Revision nach oben zu sehen der Wachstumszahlen, bräuchten wir irgendwelche Überraschungen aus dem Ausland mit ein bisschen mehr Nachfrage nach deutschen Produkten, dann könnte es vielleicht auch ein bisschen besser laufen. Aber aktuell, denke ich, ist es noch nicht der Zeitpunkt da, um schon wieder positiver gestimmt zu sein, was die Wachstumsaussichten der deutschen Wirtschaft betrifft.
Wie passt es da denn ins Bild, dass wir die Schlagzeile bekommen haben, dass Deutschland Japan überholt hat und jetzt die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt ist? Also ist alles vielleicht doch nicht so schlimm oder ist es in Japan einfach noch schlimmer?
Reinste Schwarzmalerei natürlich. Ja, denkt man auch, okay, vielleicht hat hier, ich meine, wer hat jetzt diese Information wann dann nach draußen geschickt? Ist es jetzt vielleicht alles von langer Hand orchestriert und man möchte einfach nur ein bisschen ablenken? Das Narrativ ist ja eins, dass jetzt die japanische Wirtschaft im vierten Quartal stärker geschrumpft wäre als die deutsche und damit halt jetzt die japanische Wirtschaft kleiner wäre als die deutsche. Ganz ehrlich, ich habe mir das nicht genau angeschaut, aber mein Vermuten ist noch ein bisschen ein anderes. Dass nämlich, ich weiß gar nicht, wer diese Nachricht in die Welt gesetzt hat, welche Institution oder woher es kam. Meiner Meinung nach spielt hier eine Rolle, dass es Nominalwachstum ist. Dass also und damit halt auch die höhere Inflationsrate in Deutschland in den letzten 2 Jahren als in Japan dazu geführt hat, dass es halt nominal stärker größer geworden sind als Japan. Das andere, was halt auch sein könnte, ist, was ich gesehen hatte, ist, dass die Zahlen einfach umgerechnet wurden in Dollar, um sie alle miteinander zu vergleichen. Ja, macht Sinn. Aber dass da natürlich auch über diesen Wechselkurs-Effekt auch nochmal einen Einfluss ausgeübt wird. Also ganz deutlich, ja, wenn jetzt japanische Yen zum Beispiel im letzten Jahr stärker abgewertet hat gegenüber dem Dollar als der Euro, dann würde das allein auch schon dafür sorgen, dass relativ jedenfalls die deutsche Wirtschaft stärker geworden ist als die japanische. Also eine schöne Geschichte. Ich würde jetzt da wirklich nicht zu viel Zeit dran verschwenden. Wir haben einfach wirklich dieses Wachstumsproblem und ja, ich weiß, du bist ja Japan-Fan, aber wenn wir uns jetzt mit dem japanischen Wachstum vergleichen müssen, weißt auch, wir hatten ja da vor Jahren, ja, lang ist es her, ist gar nicht so lange her, vor der Pandemie, ja auch mal ein paar Studien zugeschrieben über die Japanifizierung der europäischen Wirtschaft und der deutschen Wirtschaft. Damals war es noch ein bisschen so ein Schreckbild. Also ich weiß nicht, ob es jetzt wirklich so produktiv ist, um sich mit Japan zu vergleichen. Das ist halt so, wie man, wenn man sich dann irgendwie als Bundesliga-Absteiger dann sofort mit dem Drittligisten vergleicht und nicht vielleicht mit einem
noch weiter in der Bundesliga. Böse.
Ja.
Aber es gab ja doch auch einen kleinen Lichtblick, oder? Zumindest was jetzt Deutschland auch nochmal angeht, abgesehen von dieser Story, wie auch immer das berechnet wurde, und zwar der ZDW-Index, der gibt doch so einen kleinen Lichtblick, oder?
Ja, korrekt. Machen wir erstmal am Anfang Spaßbremse. Der ZDW-Index wird von Finanzanalysten und Volkswirten ausgefüllt. Ich bin da einer davon. Da muss man auch mal wissen, wie viel wissen die Leute jetzt wirklich über die Realwirtschaft? Moa, ja. Gut, da habe ich unheimlich viel Ahnung, aber es ist was anderes als der IFO-Index oder der Einkaufsmanager-Index, die ja wirklich von Menschen aus der Unternehmenswelt ausgefüllt werden. Das ist erstmal vorweg. Das Positive oder noch zweite Spaßbremse, der ZEW-Index ist leider Gottes auch wirklich ein extrem schlechter Indikator für zukünftiges BIP-Wachstum. Also der taugt überhaupt nicht als Prognoseinstrument. Wozu er wohl, jetzt kommen wir ein bisschen positiver, wozu er wohl taugt, ist, er ist schneller als andere Indikatoren, um Wendepunkte, um Kehrpunkte in der Konjunktur anzugeben. So. Und dann, positiv, also gesagt, wir haben jetzt die Erwartungskomponente war jetzt zum 7. Mal in Folge gestiegen. So, da kann man sagen, na, das ist dann schon mal ein Trend, ja, das wäre dann schon mal so eine Trendwende, einen Kehrpunkt. Können natürlich ein bisschen Zweifel haben, okay, die Finanzanalysten, vielleicht lassen die sich ein bisschen blenden von den guten Finanzmärkten aktuell, der guten Börsenentwicklung, der Möglichkeiten der Zinssenkung, und das verklärt vielleicht das Bild, ist möglich. Aber wenn die Vergangenheit so ein bisschen ein Indikator ist, dann könnte es jetzt halt durchaus sein, dass wir jetzt hier schon so einen ersten Wendepunkt sehen. Und das ist ja jetzt auch gar nicht so anders als das, was wir sagen. Ja, wir nennen es dann immer auf gut Deutsch bottoming out. Also wir haben eine Bodenbildung in der deutschen Konjunktur. Ja, das passt zu dieser Kehrtwende, die jetzt der ZEW angibt. Aber wir sagen ja auch, es wird trotzdem halt länger dauern, bis wir dann wirklich so langsam wieder rauskommen. Und darüber sagt der ZEW-Index halt auch nichts. Er sagt nichts darüber, wie schnell dann vielleicht so ein Anstieg kommen könnte. Was auch nochmal wichtig war beim ZDW-Index, ist, ja, es gibt ja auch noch diese aktuelle oder Lagekomponente, aktuelle Einschätzungskomponente, und die ist nochmal gesunken. Die war jetzt, glaube ich, auf dem niedrigsten Stand seit zig Jahren. Das zeigt halt auch, ne, die aktuelle Lage, die aktuelle Situation schlecht, wahrscheinlich auch im ersten Quartal, jetzt unabhängig, was der ZDW-Index sagt, nochmal ein leichtes Schrumpfen der Wirtschaft, aber es gibt irgendwie Licht am Ende eines zugegebenerweise immer länger werdenden Tunnels. Was, um es jetzt auch noch ein bisschen zu kombinieren mit anderen Indikatoren, die wir in letzter Zeit hatten, wir hatten ja auch im Dezember, dass zum Beispiel die Industrieaufträge wieder gestiegen sind. Ja, auch wieder, ja, viele Spezialfaktoren, die eine Rolle spielen, aber sie sind gestiegen. Wir sehen auch, dass der Vorratszyklus sich ganz langsam dreht. Das heißt, so langsam bauen die Unternehmen die Vorräte ab. Das müsste dann halt mit einer Verzögerung auch wieder positiv sein für die Produktion. Also das so zusammen kann man durchaus sagen, rein zyklisch, ja, wird es natürlich besser werden. Das nimmt nicht weg, was wir am Anfang gesagt haben oder auch schon in zig anderen Podcast-Folgen besprochen haben, die strukturellen Schwächen, Herausforderungen, die bleiben natürlich. Und die gehen auch nicht so schnell weg. Also das heißt, wir werden sehr wahrscheinlich, hoffentlich, auch wieder ein klein bisschen Wachstum mal in irgendeinem Quartal dieses Jahr sehen. Aber das wird immer noch nicht ausreichend sein, um dieses Jahr wirklich nochmal eine positive Revision der Wachstumsprognosen für 2024 zu bekommen.
Okay, heißt Wachstum nicht besonders viel, aber ein bisschen was ist in Sicht. Was gibt es denn dann jetzt nochmal für neue Einschätzungen mit Blick auf die Zentralbanken? Denn zumindest in den USA hatten wir die heiß ersehnten Inflationsdaten. Und da ist die Inflation ja etwas höher ausgefallen als erwartet. Was bedeutet das jetzt also für die Zinspolitik, für die Zinserwartung an die US-amerikanische Zentralbank?
Ja, also wenn wir bleiben da relativ entspannt, weil natürlich der gute Experte muss ja eine langfristige Position einnehmen. Ich finde die Marktreaktion auf die leicht höheren Inflationsdaten in den USA als erwartet, zeigt, wie nervös der Markt ist. Denn jede Notenbank würde doch sagen, wir stimmen doch unsere Politik nicht aufgrund einer einzigen Inflationszahl ab. Also von daher immer mit Vorsicht zu genießen, aber natürlich immer das Narrativ, was jetzt an den Finanzmärkten kam, war Inflationsrate doch höher als erwartet, wird jetzt also auch, diese mittlerweile bekannte letzte Meile in den USA wird dann doch wieder ein bisschen schwieriger werden, und damit halt hat der Markt jetzt angefangen, um den Zeitpunkt der ersten Leitzinssenkung weiter rauszupreisen. Das ist schön, sowohl bei den USA als auch bei der Eurozone waren wir vor ein, zwei Monaten eigentlich deutlich weg vom Markt. Ne? Wir waren mit späteren Zeitpunkten für die Leitzinssenkung. Wir haben das unverändert gelassen und sehen jetzt, dass der Markt eigentlich immer dichter zu uns herankommt. Im Falle der USA muss man sagen, dass natürlich das Risiko da ist, auch je länger die Konjunktur so stark bleibt, wie sie bisher ist, dass damit auch das Risiko zunimmt, dass die erste Leitzinssenkung in den USA noch später kommt, als das, was wir in unserer Houseview haben. Ja, das ist also Basisszenario ist weiterhin erste Leitzinssenkung im Mai. Wir fühlen uns auch durch diese Inflationszahlen damit bestätigt. Aber lass das nochmal ein, zwei Monate so weitergehen mit einer sehr widerstandsfähigen Wirtschaft und einer Inflationsrate, die nicht weiter runterkommt. Und dann werden wir doch ziemlich schnell sehen, dass wir auch unsere Prognose von der ersten Leitzinssenkung im Mai vielleicht noch mal ein bisschen verschieben müssen.
Ja, Carsten, herzlichen Dank für deine Einschätzungen. Nächste Woche steht ja dann die Veröffentlichung des IFO-Index an. Es gibt Einkaufsmanager-Indizes, die veröffentlicht werden. Und dann unterstützen sie ja auch vielleicht das Narrativ der Trendwende des ZEW-Indikators. In diesem Sinne, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal.